Es geht um zunächst um die Bestimmung von Wert bei Marx. Marx erschließt den gesellschaftlichen Zusammenhang, das gesellschaftliche Verhältnis Wert, indem er nicht von einem Wertbegriff ausgeht, sondern diesen Begriff entwickelt an dem vorfindlichen, modernen gesellschaftlichen Verhältnis in den Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise vorherrscht, in denen also ziemlich total die Warenproduktion obwaltet. Da versucht er ausgehend von dem Konkretum Ware, die vernünftigen Abstraktionen in dieser Ware, einerseits Gebrauchswert und andererseits Wert, zu entwickeln, auf den Begriff zu bringen. Und es stellt sich heraus, dass die Ware ein Doppelding ist. Wenn man die Ware also analysiert, das heißt zerlegt in ihre zwei Aspekte oder Momente oder Faktoren, dann ist der eine Faktor oder ein Aspekt oder das eine Moment der Gebrauchswertcharakter und das andere der Wertcharakter, wobei wir festgestellt haben, dass Marx hier sozusagen verschiedentlich hudelt und zunächst vom Tauschwertcharakter spricht, später aber klarstellt, dass der Tauschwert die Erscheinungsform des Wertes ist und eigentlich ganz korrekt von Wert gesprochen werden muss. Und Marx spricht auch in dem Anhang, wenn ich das jetzt richtig überblicke, in dem Anhang spricht er gleich vom Wert und nicht vom Tauschwert. Und entwickelt dann aus diesem Doppelcharakter der Ware Gebrauchswert und Wert zu vergegenständlichen, entwickelt er dann auch die Erscheinungsform Tauschwert. Da sind wir also auf diesem Mindmap jetzt beim Doppelcharakter der Ware und von daher müssen wir dann auf den Doppelcharakter der Arbeit kommen, der diesem Doppelcharakter zugrunde liegt. Und wir sind bei der Ware als Doppelding, von dem ausgegangen wurde. Gleichzeitig hat sich durch unsere Diskussionen dieses Textes ergeben, dass der Wert von Marx als eine historische Form, also eine nicht von Ewigkeit her seiende, sozusagen keine ontologische Form im metaphysischen Sinne von gesellschaftlicher Produktion ist. Also ewig muss gesellschaftliche Produktion so warenförmig und wertförmig sein, sondern es ist eine vergängliche, eine historische Form gesellschaftlicher Produktion. Wichtig wäre hier festzuhalten und auch in weiteren Diskussionen und den Fortgang seiner Darstellung im Anhang, die Wertform, dass Wert selbst eine Form ist. Nur das nebenbei. Wert ist eine Form gesellschaftlicher Regelung der Produktion und damit eine Form von Arbeit, die historisch auftritt in bestimmten Gesellschaften. Also es muss da nicht als Wert auftreten, die Regelung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Und da die Arbeit, wie Marx nun entwickelt, Doppelcharakter besitzt, und zwar in jeder Gesellschaft, aber schlechthin besitzt ein Doppelcharakter, einerseits als die unmittelbar Gebrauchswert produzierende oder Gebrauchsdinge produzierende, bedürfnisbefriedigende, Produkte herstellende Arbeit, das ist dann die konkrete Arbeit, und andererseits als die Arbeit schlechthin, die vergegenständigt wird in jedwedem spezifischen Gebrauchswert, also wo von der Besonderheit des Gebrauchswertkörpers abgesehen wird und der pure Charakter menschlicher Arbeit schlechthin als Aspekt genommen wird. Das ist dann als abstrakte Arbeit von Marx bezeichnet. Und die Arbeit, insbesondere als abstrakte Arbeit gefasst, ist dann von Marx als die Substanz des Wertes gefasst, also als Substanz dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, das näher zu analysieren ist. Bei dieser näheren Analyse des Wertes kommt Marx auf die quantitative und auf die qualitative Dimension. Den habe ich hier ein bisschen verloren, den Faden hier, wie das hier aufgebaut ist.
wir sind ja nun da gerade mit dem quantitativen und qualitativen, das hier gar nicht eingetragen. Ja. Das ist dann ist auch sehr, sehr kompliziert. Soweit vielleicht erstmal festzuhalten, von dieser Diskussion her erinnere ich, dass wir festgestellt haben, dass das, was oftmals als quantitative Bestimmung aufgefasst wird, eine qualitative Bestimmung ist bei der Ware. Und dass Marx da also auch manche Verwirrung ausräumt im Ansatz. Wir halten das erstmal so fest, da komme ich jetzt auch gerade wieder ins Schwimmen, weil es auch hier so nicht von uns festgehalten ist, dass sie in meinem Moment. Jedenfalls vom Doppelcharakter der Arbeit ausgehend zum Doppelcharakter der Ware gelangt die Analyse. Ausgehend vom Doppelcharakter der Arbeit heißt, dass sie aber vom Konkretum der Ware und ihrem Doppelcharakter auf diesen Doppelcharakter der zugrunde liegenden gesellschaftlichen Arbeit kommt. Und oder jeder Arbeit schlechthin, auch der individuellen Arbeit, die ja auch eine Verkörperung gesellschaftlicher Arbeit in dem Gattungsexemplar ist. Und so kann man also vom Doppelcharakter der Arbeit schlechthin sprechen. Kommt von daher dann auch zur Erklärung des Doppelcharakters der Ware, auf den man erst gestoßen ist. Als Doppelding, als das erscheint. Und jetzt wäre nochmal zur gesellschaftlichen Form wert zu sagen, dass dieser nach der Devise Marxens, die erst später so formuliert, vollzogen wird, dass die Menschen dieses Verhältnis, dieses Wertverhältnis in ihrer Produktionsregelung vollführen, dass sie es tun, aber es das nicht wissen. Das ist also ein weitgehend unbewusster Vorgang über ihr Handeln. Und damit kommen wir auch zu der, bei Marx in der Darstellung, zu der Entwicklung von Abstraktion im Zusammenhang mit abstrakter Arbeit. Die Abstraktion ist nicht einfach eine Denkabstraktion nur, sondern in der marxischen Darstellung ist es eine Kategorie auch des gesellschaftlichen Handelns selbst allererst. Und damit dann auch des Denkens. Das heißt, der Reproduktion im Kopf der Menschen. Reproduktion ihres Handelns als Denkkategorie. Aber zunächst mal ist es eine bestimmte gesellschaftliche Form des menschlichen Daseins in seiner historischen Entwicklung. Wie Marx sagt, eine Existenzbestimmung und Daseinsform. Diese Kategorie Abstraktion. Und vollzieht sich eben nach dem Absehen von den Besonderheiten des Gebrauchswertkörpers, den sie mit einem anderen Gebrauchswertkörper gleichsetzen, um es auszutauschen. Also sie tun das, aber sie wissen es nicht. Und wo sie es anfangen zu wissen, da beginnt auch die Denkabstraktion, in der wir uns mittendrin befinden mit Marxes Darstellung. Hier kommen wir zu der Entwicklung des Tauschwerts bei Marx als der Erscheinungsform des Werts. Das Wertverhältnis muss in seinem gesellschaftlichen Handlungsvollzug von den Menschen an und mit den Gegenständen, die sie gesellschaftlich gleichsetzen, in ihrer hochgradig gesellschaftlichen Produktion vollzogen werden. Und da diese hochgradig gesellschaftliche Produktion, wir denken an die industrielle Revolution, die Marx vor Augen hat, also nur gesellschaftlich anwendbare große Produktionsanlagen, die der Entfaltung der Warenproduktion zugrunde liegen, da müssen sie diese Gegenstände, die sie so gesellschaftlich produzieren, gleichzeitig deswegen gleichsetzen und austauschen oder für das Gleichsetzen, für das Austauschen produzieren, weil sie noch privat nebeneinander her oder in Konkurrenz zueinander diese Produkte produzieren. Damit ist die Relation, in der der Wert sich realisieren kann, eben die von Austausch, der Tauschwert. Der Tauschwert muss eben Tauschwert ausgetauscht werden, damit Wert da ist und erscheinen kann. Wenn man jetzt also den Wert nicht als Form betrachtet, die er ist, eine historische Form gesellschaftlicher Produktion, ein bestimmtes Verhältnis in seiner gesellschaftlich-historischen Form, sondern wenn man es als Wesen betrachtet, dann ist die Erscheinungsform, in der dieses Wesen da ist, jetzt streng nach Hegel, das Wesen muss erscheinen, das Wesen ist in der Erscheinung immer nur da, ist das die Tauschwerte-Relation. Und diese Tauschwertrelation hat als Voraussetzung, dass die Produktion hochgradig gesellschaftlich ist und dass sie zugleich noch privat sich vollzieht. Und in dieser Widersprüchlichkeit besteht die historische und auch logische, als eine Abbildung dieser historischen Form der Gesellschaft in den entwickelten Warenproduzierenden, also kapitalistischen Gesellschaften. Da ist das eine logische sozusagen Abbildung, Reproduktion dieser historischen Strukturen. Also ein historisches Produktionsverhältnis, das sich hier logisch abbilden soll. Schließlich kommt Marx zu der, nachdem er, das habe ich jetzt umgangen, das ist noch offen, die Frage von, wiederholt auf die Frage der Relation von Quantität und Qualität in diesem Verhältnis zu sprechen kommt und da manche Augenschein und manche Verkehrtheiten in der üblichen Auffassung von Quantität und Qualität auch auflöst. Das müssen wir also noch zusammen klären. Da kommt er dann auf die Frage der Wertsubstanz. Also die Frage der Qualität hängt mit der Frage der Wertform zusammen und die Frage der Quantität im Wertverhältnis hängt mit der Frage des Wertmaßes zusammen.
Kann ich mal was fragen? Du hast gesagt, dass der Tauschwert die Erscheinungsform des Wertes ist und dass der Wert das Wesen ist und das Wesen erscheinen muss im Tauschwert. Aber der Wert an sich, den gibt es doch gerade gar nicht. Sondern es ist doch nur der Tauschwert. Also dass man jetzt das trennen kann, dass man sagt, das Wesen ist der Wert, den es ja an sich überhaupt nicht gibt. Das ist ja eine gesellschaftliche Konstruktion und zeigt sich ja nur im Tauschwert. Deswegen also wirklich das jetzt.
Ja, das passt. Also wer ist da drauf
antwortet? Also ich finde, das ist, also was heißt denn, es gibt ihn eigentlich nicht, eine gesellschaftliche Konstruktion. Ich würde sagen, der ist vollkommen wirklich und ihn gibt es natürlich. Also wenn es, also sonst ist diese, also ich weiß gar nicht, wo du herausziehst bei Marx, dass er irgendwo gesagt hat, es gäbe den Wert nicht. Also deshalb ist mir jetzt
als Tauschwert gibt es ihn.
Nein, es gibt ihn, was der Tauschwert ist, Marx, also mir fällt jetzt nur dieses, also das Problem ist ja, oder wie Marx auf den Wert stößt, ist über den Tauschwert. Also zumindest in der Kapitalband 1 in dieser Ausgabe beginnt er ja mit Waren, das ist so, haben Gebrauchswert und Tauschwert. Und dann kommt er bei der Analyse, bei der ersten Analyse des Tauschwertes, sagt er, ja, es, weil der Tauschwert sozusagen etwas rein Relatives wäre und damit also Ort und Zeit ständig wechselt und so. Und dann kommt er darauf sozusagen auf das gemeinsame Dritte, was in diesen beiden, was in dem Austausch zweier Waren sozusagen nicht, oder was darin erscheint, aber nicht, aber in Form des Tauschwertes. Und das ist der Wert. Und deshalb kann man doch nicht sagen, der Wert, wie kommt das jetzt, sei etwas, seine Konstruktion oder so. Weil dann ist,
aber dieser Wert äußert sich nur im Tauschwert.
Ja, aber was heißt also denn das?
Ohne Tauschwert gibt es diesen Wert an sich doch
überhaupt. Ja, aber was, wenn er sich äußert im Tauschwert, dann kann ich genauso umgekehrt sagen, der Tauschwert ist eine Äußerungsform des Wertes und den Tauschwert so gibt es gar nicht eigentlich.
Also ich finde diesen Tauschwert ein bisschen unterbewertet. Weil, also, das kann ich so falsch wenn ich das sage, aber insofern, dass doch man doch irgendwie sagen kann, eine Sache an sich, die eben nicht getauscht wird, die ist an sich ohne Wert.
Aber das wäre jetzt so ein aus dem Zusammenhang reißen, sondern also in dem Moment, wo ich sage, es ist klar, es muss getauscht werden unter Voraussetzung dieser Art und Weise zu produzieren, ist also privat unabhängig voneinander zu produzieren, dann müssen die Arbeitsprodukte ausgetauscht werden, um den gesellschaftlichen Stoffwechsel zu vermitteln. Und in diesem Moment erscheint dieser Bezug Wert auch als Tauschwert.
Mit diesem Beispiel mit dem Aristoteles, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, also jedenfalls, da beschreibt er das ja auch so, dass er eigentlich schon drauf stößt, da gibt es noch, also wenn da zwei Waren getauscht werden, da gibt es noch etwas Drittes, was die vergleichbar macht, was diesen Tausch überhaupt erst realisieren helfen kann, Nur sagt dann der Marx, der konnte das noch nicht entdecken, weil dieser Wert in dieser Zeit eben keine eigenständige oder vor allen Dingen auch keine wirkungsmächtige Darstellungsform. Ja,
also das wäre nicht. Ja, die Ausdrücke wurden ja von den Produzenten total entrissen. Wenn ja die Sklaven haben ja nichts davon gehabt, dass sie produziert haben. Die konnten ja nicht für andere produzieren, sondern die haben die Waren ja nur gearbeitet und dann konnten sie aber nicht für andere produziert, sondern.
Ja, aber wenn der Bürger 1 seine 50 Sklaven oder Heuballen hat herstellen lassen und der Bürger 2 seinen Sklaven für irgendwas anwendet und halt diese Heuballen braucht, dann wird zwischen denen noch was anderes als den Dreisen stattgefunden haben.
Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Also bei Aristoteles ging es darum, dass er das Zurückführen auf menschliche Arbeit als dem Gemeinsamen nicht leisten konnte. Da geht es nicht um den Wert.
Ja, aber der Wert.
Das hängt natürlich
der Wert in
dieser Weise zusammen.
Ist das Argument sozusagen. Ist also das ist seine Substanz.
Ja, aber genau. Das ist nicht
der Wert. Also ich würde sagen, also das Wesentliche, warum es Wert nicht einfach eigentlich nicht gibt oder nur im nicht nur im Kapitalismus, ist diese dieser eine Satz zu allen Zeiten, dass die Menschen interessiert, wie viel Zeit sie für die Produktion ihrer Gebrauchsgegenstände.
Also sie haben auch im gesellschaftlichen Zusammenhang gearbeitet, ja. Damit hat auch das Arbeitsglück eine gesellschaftliche Form. Ja. So heißt das schon an der Stelle. Aber ich wollte mal zurückkommen, weil ich gerade die Stelle gefunden habe. Also, im Kapitalband 1 heißt dann, der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis in Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art wie Gebrauchswerte anderer Art austauschen. So ist nun etwa der erste Blick auf den Tauschwert. Ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein Relatives, ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert, also eine Contradictio in adjecto. Betrachten wir die Sache näher. Dann kommt eine Passage und dann kommt die Zusammenfassung. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber, der Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die Erscheinungsform eines von ihm unterscheidbaren Gehaltes sein. Dann geht es noch so, dann spielt er es noch so ein bisschen weiter durch, dann kommt der zur Schlusspunkt. Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jeder der beiden, soweit es Tauschwert, muss also auf dies Dritte reduzierbar sein. Dann kommt es zu einem einfachen geometrischen Beispiel. Und eine Seite oder zwei Seiten später kommt dann das Gemeinsame, was sich im Austauschwert ist oder Tauschwert der Ware darstellt, beziehungsweise Waren müsste es eigentlich heißen, ist also ihr Wert. Der Fortgang der Untersuchung wird uns zurückführen zum Tauschwert als der notwendigen Ausdrucksweise oder Erscheinungsform des Wertes, welcher zunächst jedoch unabhängig von dieser Form zu betrachten ist. Das heißt, das widerspricht jetzt dem, was du gesagt hast, sondern es geht praktisch von der Erscheinungsform, wird vorgestoßen zum Wesen oder zum Wert, wenn man das jetzt. Aber zugleich ist damit klar, dass es weder das eine, also es kann keinen Wert ohne Tauschwert geben, aber auch keinen Tauschwert ohne Wert. Es kommt sozusagen darauf an, jetzt das Verhältnis beider zu bestimmen oder die verschiedenen, sozusagen erstmal von der Erscheinungsform Tauschwert, wie es als etwas, wie sich eben die Waren welchen oder Gebrauchswerte tauschen, in welchem Verhältnis, zu dem sozusagen nicht erscheinenden Wert. Oder nicht als solchen, müsste man sagen, nur als Tauschwert erscheinenden Wert zu gelangen. Und dann, wenn man das hat, kann man auch wieder zurück zur Wertformanalyse und schaut sich nochmal vor dem Hintergrund dieses Wissens jetzt, was der Wert ist und das darin auch, oder dass es nur eine gesellschaftliche Form von etwas ist, was immer und überall geregelt werden muss. Und dann kann man sozusagen zurückkehren nochmal zur Analyse des Tauschwertes bei der Wertform. Dann, da waren wir letztes Mal ja auch stehen geblieben bei diesem Umgang. Hätte ich das jetzt verstanden, besser würde ich sagen, sondern war sehr schwierig, diese Bezeichnung gesellschaftliche Konstruktion oder so. Es hat immer für mich sowas, ich glaube, viele, die das verwenden, als sei das nur ein falsches Denken im Hirngespinst. Oder so ein.
Ich habe das so gemeint, also weil das ist ja auch, als heißt der Wert sich ja in der Wertform.
was sich äußert als Tauschwert ist Ehre.
Vielleicht nochmal, wir können das dann später auch in diesem Anhang bei der marxischen Fußnote im Tier, ja, auch nochmal, glaube ich, auf eine Logik sozusagen klären. Das, ich habe dann einfach da, wo ich richtig finde, oder dann Nachfragen so verstanden, dass du sagst, dass das Tier gibt es ja als solches nicht. Ja, aber du sagst, den Wert gibt es ja nicht, sondern den ist immer nur als Tauschwerte da. So habe ich dann eigentlich verstanden, richtig, auch richtig, nochmal zu insistieren, dass es den Wert separat von den Tauschwerten nicht gibt, sondern immer nur als Tauschwerte. Das hat Marx verschiedentlich, auch kurz vor seinem Tod, in der Adolf-Lachner-Arbeit und sowas, hat es immer wieder gesagt, dass das Wert immer nur als Tauschwerte da ist, das heißt, in der Erscheinungsform von Tauschwerten da ist. Und dass Tauschwerte eben mindestens zwei da sein müssen, damit sie austauschen und damit das Wertverhältnis überhaupt passiert, dass es existiert. Ja. So habe ich dann einmal verstanden. Und Marx sagt ja auch schon selber, dass Tier unabhängig von den konkreten Tieren, Kamel und Fisch und Affe und so weiter, oder das Obst
und Fisch gibt es aber auch nicht.
Bitte?
Die Gattung Fisch gibt es ja auch nicht.
Ja, immer so weiter. Ne? Also du hast ja immer
der von, Fisch an sich.
Das ist die Frage, die philosophische Frage von Einzelheit, Allgemeinheit, die dann sozusagen in, als Einzelnes Allgemeines in der Besonderheit immer nur da ist. Ja? Wenn man das auf die philosophische Frage, die du angeschrieben hast, geht, das ist natürlich eine entscheidende Frage, gerade bei den Fragen von Konstruktivismus, der Philosophie und, oder dem Gegenteil, Nominalismus und Christianismus, also den uralten philosophischen Streitfragen hast du ja richtig probiert. Marx löst das eben sehr klug durch so einen Mittelweg, wie verschiedentlich auch festgestellt worden ist, zwischen einer nominalistischen und einer realistischen, christianistischen, wenn man so will, Einseitigkeit auf. Aber das kann man jetzt sich nochmal aufheben, genau seine Auflösung zu beobachten. Er hat ja die Fußnote dann später, glaube ich, unterdrückt. Weiß ich jetzt nicht, muss man nachher nochmal fragen, mit dem Tier. Die ist, glaube ich, dann weggelassen worden. Jedenfalls hat er es nicht in diese spätere Ausgabe genommen, die wir jetzt MEW 23 haben. So, also insofern, der Wert ist immer nur da, er existiert immer nur, er vollzieht sich als Gesellschaftsverhältnis immer nur in der Form, in der Erscheinungsform, er erscheint immer nur als Tauschwert gegen Tauschwert im Austausch, als Austauschverhältnis. Wir könnten auf dem Wege dahin kurz klären, dass in der Auffassung von Wert Abstraktion, Realabstraktion, abstrakte Arbeit, Tauschwert, Produktion oft, also ab und zu das Missverständnis aufgetaucht ist, als würde der Wert, da er sich nur im Austausch von Tauschwerten konstituiert, im Vorgriff könnte man sagen, letzten Endes in Geld verselbstständigt sich ja dieser Austausch dann. Das habe ich aber jetzt noch nicht beschlossen, dass da so eine monetäre Werttheorie sozusagen auch aufgekommen ist, die behauptet, der Wert ist überhaupt nur als Geld, als Austausch im Akt des Bezahlens einer Ware. Da konstituiert er sich nur. Also da kann man mit seinem Blick darauf hinweisen, das ist eine sehr mächtige sozusagen Schule und Lesart, die das dem Marx sozusagen auch unter aus Marx herauslesen will, dass vorher der Wert gar nicht existiert. Während die andere Lesart wäre dann die, dass die Produktion für den Austausch, die Produktion von Produkten, die als Tauschwerte, die wegen ihrer Tauschwerteigenschaft produziert werden und nicht nur wegen ihrer Gebrauchswerteigenschaft, in erster Linie für den Austausch als Gebrauchswert produziert wird, dass die ja schon formbestimmend für die Produktion selber ist. Das ist eine Warenproduktion. Die Ware und Wertform konzentriert sich nicht erst im Austausch. Sie realisiert sich allerdings darin. Also diesen Zusammenhang auf viel mehr hinzuweisen, ist sozusagen nicht der Streit um die monetäre oder prämonetäre Werttheorie bei Marx, ist hier berührt, ist offen. Und dann wäre noch hinzuweisen auf, was habe ich jetzt vergessen, noch so ein Knotenpunkt, so ein Streitpunkt bis heute, der hier gestreift oder angerissen wird. Das fällt mir gleich wieder ein.
Und vielleicht meinst du das mit der abstrakten Arbeit? Das war letztes Mal noch ein Streitpunkt, ob das abstrakte Arbeit nur sozusagen in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise existieren würde, nämlich eben durch den Tausch als eine Realabstraktion von den Verschiedenheiten der Produkte konkret nützlicher Arbeiten oder ob das sozusagen abstrakte Arbeit, alle Arbeit diesen Doppelcharakter besitzt, einerseits konkret nützliche Arbeit zu sein. Also das, weiß nicht, ob das, du das jetzt meintest, was vielleicht was du siehst. Oder
kommen wir ja sowieso noch drauf, ja, also das sind alles wichtige Punkte, die jetzt schon berührt werden können, der Streit um die Kritik der politischen Ökonomie und Fragen und wo auch immer der Streit ist, wie hat Marx das jetzt genau gemeint. Ich versuche einfach mal fortzutragen.
Du hast ja jetzt gerade das auch angerissen mit der, wie hast du gesagt, Bogenmonetär?
Prämonetär und monetär. Also ja. Der vor dem Geld, was sich die Ware konstruieren, vor der Geldbildung. Und,
ich würde dann auch da vielleicht sagen, nicht nur den Tauschwert, ich würde auch den Gebrauchswert nämlich auch kritisieren, weil es gibt ja diese Stelle bei Marx da, wo er sagt, jemand, der was, also eine Ware produziert, diese Ware hat für ihn keinen unmittelbaren Gebrauchswert, weil er sie ja austauschen möchte, er müsste ja veräußern. Aber er hat, die Ware hat ja schon gewissermaßen, sagt er auch, einen Gebrauchswert, weil die ihm ja so ein Vehikel ist, um wieder was anderes zu bekommen, was für ihn Gebrauchswert hat. Also müsste man nicht auch diesen Gebrauchswert, diese Funktion vom Gebrauchswert auch kritisieren, dass man sagt, ja, das ist ja. Also, dass man extra sagt, dass eine Ware hat Gebrauchswert, also dass man das noch so spezifiziert.
Also wenn jemand darauf antworten will, also ich würde auch spontan sagen, klar ist damit auch von Marx
gesetzt, dass der Gebrauchswert und Tauschwert kritisiert. Also.
Ja, dass der Gebrauchswert vorbestimmt ist durch den Zweck, Ziel- und Zweckbestimmung, dass er für den Austausch benutzt wird. Das geht natürlich an den Gebrauchswert nicht vorüber. Und das erschließt ein weites Feld bis zum Design und ästhetischen Fragen, zur Warenästhetik, dass auch Bücher darüber geschrieben werden, so, ja, natürlich Wolfgang Fritz Haupt, Kritik der Warenästhetik und solche Sachen. Also ein ganzer Trakt von Kritik der politischen Ökonomie, die auch als bis hin zu Cornelia Hafners Aufsatz um 1980 und 79 rum, Gebrauchswertfetischismus und so, die die Formbestimmtheit des Gebrauchswerts durch den Tauschwert untersucht. Marx hat das selbst aber weitgehend erst abgekoppelt in dem ersten Kapitel, also noch vor diesem Anhang, schreibt er das, was wir, also gleich am Anfang auf der ersten Seite, das, was sich mit dem Gebrauchswert beschäftigt, wissenschaftlich, ist das Gebiet der Warenkunde. Aber das koppelt dann, das sieht dann ganz ab vom Tauschwertcharakter, zunächst einmal.
Ja.
Das wird aber dann irgendwann den Tauschwertcharakter formbestimmt auch am Hals haben, wenn man genau Warenkunde betreibt. Das heißt, Gebrauchswert, Eigenschaften und so weiter untersucht. Da wird man schließlich auch solche Fragen wie Design und Werbe und so weiter, Verpackung und sonst was oder die Bildlichkeit, die einhergeht. Da kriegt man, man kann es letzten Endes nur analytisch trennen, man muss es auch analytisch trennen, aber in der Wirklichkeit ist das halt, deswegen auch der Augenschein, tritt Gebrauchswert immer nur als Träger des Tauschwerts auf in der heutigen Gesellschaftsform. Der totalen Warenproduktion. Da gibt es keinen Gebrauchswert tendenziell, du wirst kaum einen Gebrauchswert finden, der nicht zugleich Tauschwertträger ist.
Ja, das ist ja dann Zwerg.
Bitte?
Wenn das kein, so wie Luft oder sowas. Das ist ja das Gebrauchswert, aber es ist ein Zwerg.
Ja, aber Marx zeigt, dass die Tendenz besteht, auch Luft und Wasser und so weiter zu, also solche Gebrauchswerte auch zu.
Es gibt natürlich auch noch andere Nichtwerte, die jetzt ganz primitiv sind. Also wenn du was produzierst daheim, zum Beispiel dir deinen Kaffee machst, also das ist jetzt gleich.
Aber das ist doch Reproduktion. Das mache ich ja nicht nur für mich. Also.
Aber es ist ein Gebrauchswert, den du nachher hast. Du produzierst ein Ding, was du gerne haben willst. Du musst nicht dafür bezahlen. Also nicht dafür, dass du machst, nur dafür, dass du die Grundstoffe dafür kaufst.
Ja, aber es ist ja, wenn ich eine Ware produziere, ist ja eine Ware, ist ja speziell, also hier ist ja durch, was für andere ist.
Deshalb ist der Kaffee keine Ware. Deshalb ist das eine Produktion, wo du einen Gebrauchswert herstellst, nämlich, was weiß ich, deinen Körper durch Einfuhr von Essen und Trinken erneuerst oder am Leben erhältst, oder Also das ist jetzt nicht abzutrennen irgendwie von Reproduktion oder so. Also das will ich jetzt nicht aufmachen.
Ich will es auch nicht jetzt abtrennen, aber ich wollte es nur mal, ich wollte es nicht erklären. Also.
Du dachtest jetzt gerade mal auf so Haushaltsarbeiten und sowas.
Ich dachte, das mache ich jetzt nicht so, aber ich dachte, kommt manchmal auf die Idee, dass man sagt, eigentlich ist es ja eigentlich also ist richtig so, nur dass halt eben der Tauschwert das, der falsche Wert ist oder so. Und das stimmt ja nicht, dass auch der Gebrauchswert damit zusammenhängt.
Also ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den du da aufwirfst, für die Kritik der Ökonomie im Ansatz. Weil man öfter, ich war ja auch irgendwie, ich war auch so ein Dokument jetzt aus Antifa-Kreisen letzter Tage, wo es dann auch wieder so krude zum wiederholten Mal ungefähr heißt, dass der, ich kann es jetzt nochmal sinngemäß wiedergeben, wie ich da gelesen habe, aber es ist gar nichts Neues, kommt immer wieder, der Kapitalismus ist deswegen so schlimm, weil er eben total Warenproduktion ist und deswegen schlägt da in der Ware der Tauschwert den Gebrauchswert tot. Da geht es gar nicht um Bedürfnisbefriedigung mehr, sondern da geht es um Tauschwertproduktion.
Ja.
Da geht es gar nicht um Gebrauchswertproduktion.
Ja, das ist ja von genau wie
uns. Völliger Quatsch. Weil
wir sind zwei Welten voneinander.
Ja, das reißt das auseinander, diese dialektische Identität, diese widerspruchsvolle Identität, die Marx da gerade entwickelt, das Tauschwert und warum ist es das?
Ich muss mal lachen, weil man sich ja fragt, wie die Verfasser von solchen Texten überhaupt existieren können, wenn der Gebrauchswert schon längst tot wäre oder erschlagen wäre durch den Tauschwert. Also das ist halt auch absurd.
Ja, es ist nicht nur, würde ich sagen, absurd, sondern da ist ein Impuls, eine erste Ahnung scheint
ja,
auch auf,
das ist klar,
dass es natürlich eine Schranke, dass die Warenwert in Warenform eine Schranke für die bedürfnisbefriedigende Gebrauchswertproduktion ist. Dass diese Ahnung scheint dann immerhin auf. Und die wird festgehalten, aber wird dann gleich wieder verabsolutiert und dadurch falsch, als sei damit alles futsch an Bedürfnisbefriedigung
rauswählen. Ja, wenn man dann jetzt also Kritik betreibt an dieser politischen Ökonomie, dann muss man doch eigentlich diese ganze Kategorie Wert verlassen und muss dann sagen, wenn wir doch zu einer Bedürfnisproduktion kommen, dann produzieren wir schon Sachen, die von, jetzt kommen wir halt sprachlich ein bisschen in Misskredit, die von Wert sind, ja. Aber sie sind nicht mehr in dieser Kategorie Gebrauchswert. Also, sie sind schon konkret nützliche Dinge, ja, aber sie sind nicht mehr in dieser Gebrauchswert.
Aber das wäre das gerade, was ich eben versuche zu kritisieren, in so einem Common Sense, dass der Tauschwert sich voll nur auf Kosten
des Nein, wenn jetzt sagen wir mal, also auf Bedürfnisbefriedigung ausgelegte Produktion wird
diese. Ja, da bringst du dich doch jetzt auf den Boden von diesem einen Zitat.
Mach ich gar nicht. Ich versuche das jetzt zu verlassen. Ich versuche jetzt diese
Begriffe. Wenn es eine Bedürfnisproduktion gibt, also der Kommunismus.
Ja.
Ja, Bedürfnisse werden auch im Kapitalismus produziert und befriedigt. Also.
Nein, aber ich meine, dass man das vielleicht einfach ein bisschen dass wir da sprachlich jetzt ein bisschen in Probleme bekommen, weil wir nur Wert kennen, aber nicht, wir können das nicht unterscheiden. Also ein Gebrauchswert ist zwar wichtig, aber hier in den kapitalistischen Produktionsweisen ist es falsch. Also
da geht es um die Form. Halten wir das doch fest, dass es um eine Formanalyse geht. Und nämlich wie der Gebrauchswert in seiner Form, ja, formbestimmt ist, durch den Tauschwert, den er trägt, den er tragen muss, in der Kapitalistischen, also in der Warenproduktion. Zunächst mal ist er von kapitalistischer Warenproduktion, aber auch von Waren, ja. Die Rede von Warenproduktion und die prägt den Gebrauchswert schon in seiner Gestalt auch mit, ganz klar. Und prägt auch die Bedürfnisbefriedigung, ja. Das finde ich also sehr wichtig festzuhalten. Aber Marx koppelt jetzt erstmal analytisch ab, das ist ja eine Einheit, das erscheint ja als Einheit.
Ja.
Gebrauchswert scheint kennen wir durch
nur als Waren. Ich meine, dass man das jetzt verlassen muss.
Und ja, genau. Und das wäre jetzt das, was Marx versucht. Er koppelt erstmal die Gebrauchswertseite ab und sagt, das ist jetzt Gebiet der Warenkunde. Ja, darauf kommt man dann später zurück. Das können wir jetzt nicht in einem Aufwasch behandeln, hat seine eigenen Gesetze, nämlich. Eben Stoffwechselprozess, Mensch, Natur, er kommt gerade beim Arbeiten immer wieder darauf, wie die Gebrauchswertproduktion unter
Absehung oder Abstraktion von ihrer konkret historischen Form, welche Bestimmung sie aufweist. Ja, das ist gerade beim Arbeitsbegriff von Marx fundamental. Und zudem kommt ja aber ja noch Doppelcharakter der Arbeit. Er fängt nicht mit Doppelcharakter der Arbeit an, sondern mit Doppelcharakter der in der wahren vergegenständlichen Arbeit. Ja. Ja. Und darin zeigt sich eben auch, warum die Ware Doppelcharakter besitzt, Gebrauchswert zu verkörpern und Tauschwert oder Wert überhaupt zu verkörpern, nämlich das Tauschverhältnis zwischen Gebrauchswert und Wert zu verkörpern, als Tauschwert, als der sie eben erscheint. Und dann muss er das analysieren, muss diese Eigenheit erstmal splitten, um weiterzukommen in der Analyse. Und da koppelt er das ab und sagt, Gebrauchswert ist jetzt das Gebiet der Warenkunde, dann beschäftigen wir uns einstweilen nicht, das ist nicht der Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie, ist ein ökonomisches Gebiet, sehr wichtiges, und wir beschäftigen uns mit der Frage des Wertes, dieses Aspektes der Ware. Und das verfolgen wir jetzt gerade und lassen das mit dieser Formbestimmtheit der Gebrauchswerte erstmal außen vor. Diese, das setzen wir in Klammern und die Klammer werden wir
ja, erst auflösen. Ich meine halt eben, dass wenn jetzt alles halt um die Arbeit geht, ja, dass wenn ich jetzt was produziere für die Gemeinschaft, ja, so, dass ich dann nicht mehr davon ausgehe, was ich da produziere, dass es dann auch eine Ware ist, sondern dass es ein Ding ist, also für das ist sozusagen Produktion ist von Bedürfnissen. Produktionsrecht von Bedürfnissen, aber nicht mehr Ware als Ding, was irgendwo in den Raum werfen, sondern das ist einfach, dass es endlich erkannt wird, dass es nicht, dass es um die Menschen geht. Also das jetzt hast du halt verstanden, also dass es um die Bedürfnisse von den Menschen geht, die sich in den Waren widerspiegeln. Und dass man dann diesen Gebrauchswertbegriff und diesen Tauschwertbegriff verlassen muss, um das zu erkennen. Dass es nichts anderes sind als ja wie ich schon gesagt habe, Produktionsflächen von Bedürfnissen, dass sich dort dann die Arbeit kristallisiert.
Ich würde sagen, auch gerade Marx zeigt plausibel, dass du über die Bedürfnisse und die bedürfnisbefriedigende Produktion in einer bestimmten Produktionsweise, und zwar ausgehend von der, in der wir uns befinden, der modernen, der kapitalistischen
Produktionsweise,
überhaupt nur weiterkommen kann und was erkennen kann, wenn man von diesem Wertverhältnis ausgeht. Und genau guckt, ja, ist denn der Wert dasselbe wie Wert in Warenform? Nein. Wert ist zunächst mal geschichtlich als Gebrauchswert auch. Als solcher wird er auch immer gleichgesetzt mit Wert. Jeder Gebrauchswert muss ja eine Ware sein. Das ist aber ein Trugschluss. Wir müssen das sofort splitten analytisch. Ja, das ist eine historische Form, dass der Wert, der Gebrauchswert als Ware, als Träger des Wertes auftritt. Und das Tauschwert erscheint. Tauschwerte, die sich gegeneinander austauschen und dafür auch produziert werden. Und das analysiert er erstmal, um der Frage der bedürfnisbefriedigenden Produktion näher zu kommen. Und wir wissen ja schon bereits, dass er betont, kapitalistische Produktionsweise als total entfaltete Warenproduktion, um der Warenproduktion und ihrer Steigerung willen, ist die einzige, die Produktion und der Produktionswillen beinhaltet. Auch wenn es bloß Tauschwertproduktion ist. Und das ist das Großartige, weil das macht es möglich, unter Abstreifen oder Abbeugen oder wie es nennt, der Wert- und Warenform, also dieses Austauschverhältnisses, um die Gesellschaftlichkeit dann doch herzustellen indirekt, eine kommunistische Produktion und Verteilung zu organisieren. Und die wird dann ausschließlich bewusst die Befriedigung der vorhandenen Bedürfnisse, die man feststellt, halt betreiben können. Also da will Marx ja hin, das wissen wir ja bereits. Insofern muss er aber erstmal sich einlassen auf diesen Doppelcharakter. Den Doppelcharakter der Produkte, die als Waren erstmal produziert werden. Also so haben wir es vielleicht erstmal stehen lassen. Fühlst du dich ja total missverstanden?
Nein, gut,
wunderbar. Jetzt um zu dieser ganzen Wertformanalyse zu kommen. Also Marx, ich spitze das eben konsorisch ab, und dann müssen wir sagen, wenn ich das verkürze, dass er jetzt die Substanz des Wertes herausarbeitet, die abstrakt menschliche Arbeit schlechthin, sehr zu unterscheiden von dem, was er an anderer Stelle mal Arbeitsaufphrase nennt. Also das ist nicht eine dasselbe. Das ist auch ein sehr kniffliges Problem der Spitzfindigkeit, die notwendig sind in der Analyse von Arbeit. Also abstrakt menschliche Arbeit schlechthin gilt die Wertsubstanz. Man kann auch verkürzt sagen, die Arbeit ist die Substanz des Wertes, sagt Marx auch dann sehr grobschlächtig, aber richtig. Und die die Frage der Quantität des Wertes, die ja im Austausch und der Gleichsetzung von vergegenständlichen Arbeitsquanta zu Buche schlägt oder wesentlich ist, ist die Frage des Wertmaßes. Dieses Wertmaß, zeigt Marx, kann dann nur die Arbeitszeit sein. Dabei ergibt sich nebenbei das Problem, das er anreißt, der qualifizierten oder mehr oder weniger qualifizierten Arbeit, der komplizierten, der komplexen Arbeit und so weiter. Er sagt, alle Arbeit mag sich noch so komplex und qualifiziert und sonst was sein, hohe Ausbildung schon voraussetzen, ja, damit sie so ausgeübt werden kann, lässt sich reduzieren, lässt sich zerlegen in einfache, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Und das ist auch hier selbstkritisch anzumerken. Hier muss, das geschieht hier auch nicht in meinem Fall, hier muss natürlich als entscheidendes Kriterium für die Arbeitszeitverausgabung festgehalten werden, dass es sich um die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit in einem historischen Stand der Produktionskräfte handelt. Das muss ich jetzt sofort nachtragen. Sonst ist das einfach falsch, weil ja nicht jede Verausgabung von Arbeitszeit, wenn ihr besonders langsam und lange arbeitet, dann sei es mehr wert, ist natürlich Quatsch. Marx klärt das im Ansatz. Gesellschaftlich und meist wird das von Marx dann nicht mehr genannt, durchschnittlich war das Zeichen notwendige, also er spricht dann von notwendiger Arbeitszeit, gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit. So, das ist der Maßstab des Wertes, das Wertmaß. Und nun, nachdem Marx das analysiert hat und dabei, was hier auch ein Mangel ist in der Darstellung, diese komplizierte und auch oft trügerische Vorstellung von Quantität und Qualität herausgearbeitet hat.
Ich glaube, Wertmaß ist da verwirrend, weil ja. Also Wertmaß benutzt sich, das muss glaube ich halten, Wertgröße, ja. Nicht Wertmaß, ja, weil Wertmaß erst.
Ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Vielmehr habe ich ein Wertgröße.
Also Wertmaß wird dann bei Marx dafür verwendet, für das Geld oder für das Gold, das sozusagen schon als Geld dann gesetzt ist und die anderen Werte, also die anderen Waren als Werte misst und die Wertgröße bezieht sich eben auch direkt auf die Arbeitszeit und nicht noch getrennt von der Geldware oder dem Austauschverhältnis auch, sondern bezieht sich eben direkt auf diese Substanz und den Wert und nicht auf das Austauschverhältnis.
Das wird dann bei der Frage des Geldes auch nochmal eine große Rolle spielen, Maßstab und so weiter. Also da muss man sehr genau mit umgehen. Hegel hat ja auch in seiner Science-Logik, also im ersten Band der Logik, Wissenschaft der Logik, hat er auch sehr viele Seiten, viel Mathematisches und so weiter auf das Problem von Quantität, Qualität verwendet. Ja. Das ist äußerst kompliziert. Letzten Endes läuft alles auf den Begriff des Durchschnitts hinaus, also auch schon bei Hegel, und auf auf so etwas, was Hegel als die Knotenlinie der Maßverhältnisse bezeichnet. Ja. Und das können wir jetzt nur anreißen. Also Wertgröße ist der korrekte Ausdruck hier. Wertsubstanz, Wertgröße. Und nun zeigt Marx, dass geklärt werden muss, in welcher gesellschaftlichen Form, konkret, in welcher Form dieser Austausch auch von den Menschen, ohne dass sie das wissen, vollzogen wird. Also eine Gleichsetzung entlang des Abgleichs der Wertgröße der Arbeitsquanta, die auf einem Produkt verausgabt worden sind, findet im Austausch statt. Wie, in welcher Form ist nun gesellschaftlich und historisch eine solche gesamtgesellschaftliche oder sagen wir einfach zwischen Warenproduzenten erstmal modellhaft Wertkonstitution möglich? Das bedarf einer Form. Und hier sind wir also bei der Wertformanalyse und der von uns begonnene Anhang. Die Wertform setzt damit ein. Jetzt will ich kurz versuchen, das zu resümieren. also wirklich nur kursorisch, die Wertform wird als ein Doppeltes der Ware festgestellt und neu festgestellt, und die Form des Gebrauchswerts, so wird daraus geschlossen, ist die Form des wahren Körpers selbst, eine handgreiflich sinnliche Daseinsform, die Naturalform der Ware. Dagegen, im Gegensatz dazu, ist die Wertform die gesellschaftliche Form der Ware. Also wiederum, das, was du aufgeworfen gerade hattest, ne, diese Unterscheidung, diese analytische Unterscheidung zwischen Gebrauchswert am Körper der Ware selbst. Das heißt, der Wert ist eine gesellschaftliche Form, und diese muss in einer Ausdrucksform dargestellt erscheinen, oder genauer, wie Marx hier schreibt, in dem ersten Abschnitt von die Wertform, es muss in einer Erscheinungsform dargestellt werden, diese gesellschaftliche Form Wert. Und also sozusagen Form von Form immer im Auge behalten, dass der Wert ja eigentlich nur gesellschaftliche Form selbst ist, aber hier wird er sozusagen zum substanziellen oder zum Wesentlichen der Warenproduktion und bedarf selbst einer Erscheinungsform, in der er sich ausdrückt, der die Menschen eben darstellen. Und das geschieht eben in verschiedenen Stadien oder in verschiedenen logischen, und das ist auch ein Streit, inwieweit auch historischen Entwicklungsphasen der Wertformentfaltung. Marx beginnt hier mit der einfachen Wertform. Das Geheimnis aller Wertformen muss in dieser einfachen Wertform stecken, folgert eher logisch. Und hier ist auch die größte Schwierigkeit bei der Wertformanalyse, die aufzulösen, dann bedeutet, dass man auch die komplizierten Formen bis hin zum Geld, wie er später sagt, leicht versteht, wenn man diese einfache Wertform begreift. Und nun kommt ja auch die Widersprüchlichkeit, es kommt ein weiterer analytischer Split, eine weitere analytische Unterscheidung. Er kommt auf die beiden Pole des Wertausdrucks, so nennt er es. Er nennt sie auch die beiden Extreme, das heißt Pole des selben Wertausdrucks. In dem einfachen Wertausdruck sind zwei Rollen ausgeführt oder gespielt, werden zwei Rollen gespielt. Wir können gleich immer sagen, von den Hütern der Waren, also die Menschen im Austausch treten in zwei Rollen, sie treten an verschiedene Stellen, und an diesen Stellen im Verhältnis zueinander spielen sie auch verschiedene, sogar polar gegensätzliche Rollen, die Waren und ihre Güter. Und interessant ist, dass er an diesem, nur nebenbei, an diesem Punkt, wo er von den beiden Polen des Wertausdrucks spricht, in § 1 dieses Anhangs, relative Wertform, Äquivalentform, unterscheidet, dass er da sagt, die eine Ware spielt eine aktive und die andere eine passive Rolle. Und zwar die relative Wertform, ich lese direkt mal vor, die Leinwand als Beispiel genommen ist die Ware, die ihren Wert in einem von ihr verschiedenartigen Warenkörper, dem Rock, ausdrückt. Das ist ein aktiver Akt, auch grammatisch. Ja. Sie ist im aktiven Stande. Andererseits dient die Waren ad hoc als das Material, worin Wert ausgedrückt wird, also auch passiv formuliert. Soweit scheint das klar. Dann fährt Marx aber fort. Die eine Ware spielt eine aktive, die andere eine passive Rolle. Von der Ware nun, welche ihren Wert in einer anderen Ware ausdrückt, sagen wir, ihr Wert ist als relativer Wert dargestellt oder sie befindet sich in relativer Wertform. Also hier kippt er das sprachlich, wenn man näher hinguckt, ich will das nur am Rand bemerken, schon gleich, und kippt das Aktive, nämlich diese Ware als Ware, als Warending, als Tauschwert, spielt eine aktive Rolle, sie drückt sich in der Stellung der relativen Wertform aktiv aus in ihrer Materatur auf der anderen Seite, in dem Rock, in der Äquivalentform. Und das kippt er nun ins Passive. Wir sagen, ihr Wert ist als relativer Wert dargestellt. Sie wird, ihr Wert wird also selbst in eine passive Rolle versetzt. Das ist nur nebenbei ein Blick darauf, wenn man die Menschen, die das tun, ins Auge fasst. Die Hüter der Waren. Ich will aber jetzt nicht über den Text sehr weit hinausgehen, ich will nur auf diese Feinheit hinweisen, weil hier schon von Marx sehr fein, sehr subtil angedeutet wird, dass später dieses Verhältnis aktiv-passiv kippen kann oder wird. Dass das, was passiv war, auf der Seite, aus der sozusagen das Geld herauskommt, ja, dass das dass nur passive Materiatur war, ja, nur Körper, in dem sich der andere Körper ausdrückt, dass das selbst zu einer aktiven Macht wird und umgekehrt. Also das ist hier schon angedeutet, wollte ich nur kurz darauf hinweisen. In diesem aktiv-passiven Verhältnis, auch wieder hochdialektisch und Umschlag sozusagen schon vorprogrammiert.
Ja. Kann ich noch was sagen? Also ich habe jetzt noch irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen wieder zurücksehen, aber was ja zu dieser ganzen Sache bei der Wertformanalyse eigentlich ins Auge springt, ist ja, dass das alles gemacht wird, und das kann ja in diesem einen Zitat ganz deutlich werden, also das Dritte sozusagen ganz genau zu bestimmen, ja, diese menschliche Arbeit, wie viel Arbeitskraft da steckt in der einen oder anderen Ware. Und darum geht es ja, das ist ja wie bei dem Gewicht, so wird ja die Schwere bestimmt und so wird ja auch über den Tausch, über das Äquivalent wird ja die Anzahl an Arbeitskräften bestimmt. Aber es deutet auch darauf hin, dass derjenige, der tauschen will, oder der den Austausch vollzieht, dass der nicht will, dass er weniger Arbeitsquanta bekommt, als er abgibt. Also das ist immer so ein, ich stelle mir das immer so vor wie so ein, ja, so ganz schnell unartigen Tausch. Jeder versucht so viel wie möglich an Arbeitsquanta zu erreichen, als er vorher hatte. Aber meistens ist ja dasselbe, ja. Also das ist vielleicht die Arbeit nur also etwas sehr Kostbares ist, ja, was man auf keinen Fall vergeuden darf, und deshalb ist es auch wichtig, das so genau zu bestimmen. Und deshalb will er ja davon, ist eigentlich so der Springpunkt bei der ganzen Sache. Dass diese alles eigentlich zwei verschiedene Sachen sind, also die sich da austauschen. Ich meine, man kann ja nicht Rock gegen Rock tauschen, aber dass die abstrahiert werden auf ihre Arbeit.
Okay, du meinst jetzt eigentlich, dass es quasi die Bewegung eines Gewaltverhältnisses daran steckt, was also früher quasi man hat sich genommen, man hat es erobert, man hat dem anderen eine mit der Keule übergezogen und hat sich genommen oder so, und das sozusagen durch diese Art formaler Gerechtigkeit, ja, ich meine, finde ich ganz toll. Also das wäre so ein.
Ja, ja, ist klar, das ist auch was zu gewaltvoll, weil niemand ja sozusagen weniger eintauschen will. Mhm. Niemand will ja umsonst sozusagen seine Waren abgeben. Mhm. Wird man enttäuscht, kann ja auch nicht gegen Luft tauschen.
Also ich verstehe deinen
Hinweis. Das ist ja auch eine Ware, aber ja.
Das ist auch diese Ökonomie der Zeit, wie Marx das später nennt. Dass da der große Vorteil der warenproduzierenden Gesellschaft, gerade wenn sich verallgemeinert, einer kapitalistischen warenproduzierenden Gesellschaft, also mit einem Minimum an Zeitverausgabung auf ein Produkt hinkommen muss, will sie die Konkurrenz auch übertrumpfen, die noch zu viel, also das, was durch das Wertgesetz reguliert wird. Ne? Also das ist eine, wie Marx
sagt, das ist eine Verachtung der Arbeit.
Er hat ja das Wertgesetz schon entwickelt, das hatten wir eigentlich auch, ist ja auch schlecht, dass es hier nicht auftaucht hier in den Mindmap, ja, also Wertgesetz, ich brauche Wertgesetz, die haben ja schon entwickelt vor diesem Anhang, ne, was das Wertgesetz ist. Aber, und er entwickelt es ja auch dann nach dem Anhang auch nochmal explizit. Das ist genau diese Minimierung, die bewusste Minimierung der Arbeitszeit noch unter dem gesellschaftlich notwendigen Durchschnitt, ja, die den Warenproduzierenden bestimmt in seinem Tun und in seiner Kalkulation. Ja. Also das ist ein ungeheurer Ökonomisierungszwang, und der ist im Grunde, wenn man es mal ganz überzogen sagen darf, geht auf die Tendenz, ermöglicht die Tendenz gesamtgesellschaftlich, die Arbeit bis zum Verschwinden zu minimieren, die notwendige Arbeit. Also das ist das Gute daran, aber als Tendenz.
die natürlich das Reich der Notwendigkeit nie zu verschwinden bringen würde. Also so verstehe ich da einen Hinweis, dass das da schon angelegt ist. Ja. Das war jetzt an dem Punkt, warum kam es gerade an dem Punkt, jetzt mit dem aktiv-passiv? Du hast dich da
natürlich, dass ich da jetzt einfach nur reinhängen
kann. Rollen umschlagen, auch Rollenwechsel mit aktiv-passiv.
Ja. Ich muss einfach mal loswerden. So.
Jetzt, das war also die beiden Pole des Wertausdrucks, relative Wertform und Äquivalentform werden entwickelt. Wir haben das auch aufgezeichnet. Und hier haben wir auch bereits etwas vorwegnehmend diese Form vom Wertspiegel eingesetzt für die Äquivalentform. Also das ist vielleicht etwas voreilig, aber Marx benutzt dann diesen Ausdruck später in dem Eigentümlichkeit der Äquivalenzform, auf die wir jetzt kommen. Aber zunächst hat er diese beiden Pole sehr klar als eigentlich schwierige und zu begreifende der einfachen Wertform und jeder Wertform dann auch herausgearbeitet. Und die Unzertrennlichkeit der beiden Formen ist also streng dialektisch nach Hegels Logik, also die Unzertrennlichkeit der beiden Formen, dass sie eigentlich nur analytisch zu trennen sind, dass sich aber wechselseitig bedingen und unzertrennliche Momente desselben Wertausdrucks bleiben, sie zueinander gehören. Der stellt er gegenüber die Polarität der beiden Formen, relative Wertform und Äquivalentform. Und ich muss sagen, dass mir bis jetzt immer noch jedes Mal nicht ganz klar ist, warum Marx da so genau und spitzfindig, also wogegen er implizit polemisiert damit. Also was er, wo da schon eine Kritik politisch-ökonomischer Anschauungen und Vorstellungen schon passiert, dass er das so akribisch durchführt, was bei der Polarität der beiden Formen vorliegt, was sich da vollzieht und worauf es da ankommt, wo auch sozusagen Sinnestäuschungen eintreten und falsche ökonomische Vorstellungen entspringen. Das kann nur den Sinn haben, dass er eine bestimmte Vorstellung im Auge hat. Mir ist nicht immer klar, ob hier nicht bei die Polarität der beiden Formen am Schluss gegen welche Vorstellung sich das kritisch genau richtet, wenn er am Schluss sagt, für A, also diesen Produzenten der Ware Leinwand, also des Gebrauchswertkörpers Leinwand, der sich austauschen soll, als Tauschmittel. Für A befindet sich seine Leinwand, denn für ihn geht die Initiative von seiner Ware aus. In relativer Wertform, die Ware des anderen, der Rock dagegen, befindet sich in Äquivalentform. Umgekehrt vom Standpunkt des B. Dieselbe Ware besitzt also niemals, auch nicht in diesem Fall, die beiden Formen gleichzeitig in demselben Wertausdruck. Also sehr entscheidend für das Begreifen der Wertform, ja auch an der Stelle der einfachen Wertform, diese Austauschbarkeit, diesen Rollenwechsel wieder zu sehen und das nicht zuzuschreiben und starr festzuhalten im Gegensatz zueinander. Und das ist so ein Perspektivenwechsel, den er hier immer vollzieht. Auch sprachlich vom Aktiven zum Passiven springt, um das schon wieder zu öffnen, diesen Rollenwechsel zu zeigen, der dann nötig oder möglich ist. Und wie sehr die Auffassung von Äquivalentform, Rolle oder also die sozusagen Selbstzuschreibung von Äquivalentform, Rolle und Selbstidentifizierung und der relativen Wertform, Rolle, wie das von der Perspektive der Güter der Waren abhängig ist und wechseln kann. Da legt er großen Wert darauf. Die Äquivalentform drückt nicht ihren Wert aus, also diese Wertspiegelseite im Austauschakt, die drückt nicht ihren Wert aus, sondern sie liefert nur den Wertausdruck anderer Ware, welche in der relativen Wertform steht, liefert sie nur das Material. Und es kann auch umgekehrt, je nach Perspektive der beiden Handelnden, der Austauschenden, diese Rollenverteilung sich vollziehen. Es ist aber kein subjektiver Vorgang bloß, den sie sich einbilden, sondern sie sind als Hüter der Waren an diese objektive Rolle im gesellschaftlichen Wertverhältnis gebunden, welchen Pol sie in dieser Form des Wertes nun jeweils einnehmen. Wieder betont er dann im dritten Abschnitt, relativer Wert und Äquivalent sind nur Formen des Werts und betont, dem Inhalt nach sind die beiden Ausdrücke
jetzt als Beispiel 20 Ellen Leinwand gleich ein Rock oder 20 Ellen Leinwand sind ein Rock wert. Im Inhalt nach sind sie durchaus nicht verschieden. Der Form nach sind sie nicht nur verschieden, sondern entgegengesetzt. In dem Ausdruck 1, ein Rock gleich 20 Ellen Leinwand oder ein Rock ist 20 Ellen Leinwand wert, wird der Wert der Leinwand relativ ausgedrückt. Sie befinden sich in der relativen Wertform, während gleichzeitig der Wert des Rocks als äquivalent ausgedrückt ist. Er befindet sich da in der Äquivalentform. Und das kann man umdrehen und erhält dann den Ausdruck 2. Die Waren wechseln, also den Ausdruck 2 ist dann ein Rock gleich 20 Ellen Leinwand oder ein Rock 20 Ellen Leinwand wert. Ich komme jetzt gerade schwimmen. Ausdruck 1, Ausdruck 2. Da bin ich jetzt gerade leist. Was ist der Ausdruck 1 und Ausdruck 2? Ein Rock gleich 20 Ellen Leinwand. Also einfach die Umkehrung jeweils. Ausdruck 1 und Ausdruck 2. Bei Ausdruck 2, ein Rock sind 20 Ellen Leinwand oder 20 Ellen Leinwand wert, wechseln die Waren die Stellen und damit auch ihre Rolle als relative Wertform in Quadrantform, weil sie die entsprechenden Stellen in demselben Wertausdruck gewechselt haben, haben sie die Wertform als Ganzes, nein, haben sie jeweils die Wertform gewechselt. Also sie haben ihre Wertform, das heißt ihre Form in der Wertausdruck, in der Form, die der Wert annimmt, auch nochmal gewechselt. Man sieht, wie also dieses ganze klassisch-philosophische, dialektische Form-Inhalt-Verhältnis sich einfach multipliziert in der Analyse von Marx. Jeder Form wird zum Substanz, wird zum Wesen, zum Inhalt, zum Gehalt, der dann wieder seine Ausdrucksform haben muss, um zu erscheinen. So potenziert sich.
Aber jetzt nochmal gegen zweite Form. Also insofern das Resümee vom letzten Mal ist, da waren wir ja noch nicht. Also wir fangen heute auch vor der zweiten Form an und die ist jetzt auch nicht einfach nur die Umdrehung, sondern diese Befreiung, diese Entfaltung. Ja,
die zweite Form unter C, oder? Mhm.
Du hast auch verstanden.
Nicht die entfaltete Wertform.
Und ja,
also, wir müssen noch bleiben. 700 Töpfen sind.
10, also hier, ja. Oh, krass.
Also Paragraph 1, C und dann ist da nochmal diese Unterunterteilung am Anfang 1 und 2.
Relativer Wert und Äquivalenz nur Form des Werts, dieser Abschnitt 10. Da der erste Mal, so habe ich es verstanden. Das
sind nicht zwei Formen genommen, sondern er sagt zwei Ausdrücke.
Ja. Zwei Ausdrücke oder Ausdrucksformen. Eine erste 20 Ellen Leinwand gleich ein Rock, zweite ein Rock gleich 20 Ellen Leinwand. Also das meint er in zweiter Form. Okay. Mir ist wie gesagt noch nicht so klar, was er da genau jetzt damit auch knackt, indem er das so genau darstellt. Welche Auffassung, wozu das, für die Antifaz aber lustig sagen, wozu ist denn das wichtig? Das ist mir auch noch nicht so klar. Ja? Wozu das jetzt genau wichtig ist. Und okay. Und also jedenfalls dieser Rollenwechsel und diese Spiralentwicklung von Inhalt, Form, Substanz, Akzidenz und so weiter, das ist auf jeden Fall wichtig, um zu begreifen, wie das auch sehr schnell umschlagen kann. Und nun zu dem nächsten Abschnitt, wo er die relative Wertform untersucht, bevor er dann die Äquivalentform untersucht. Die relativen Wertform, von der die Initiative ausgeht, aktiv zunächst, ja, weil sie in ein Verhältnis eintritt zum Rock, diese anderen verschiedenen, selbst, von ihr selbst verschiedenartige Ware, dieses Verhältnis ist ein Verhältnis der Gleichsetzung, also ein Gleichheitsverhältnis, und diese voraus, das heißt zunächst nur die Warenart Rock ist gleicher Natur, gleicher Substanz von der verschiedenen Warenart Leinwand. Also es geht auch direkt um Warenarten. Und dass die Aufmerksamkeit durch das quantitative Verhältnis absorbiert wird, lässt leicht übersehen, also eben in diesem, was du eben angesprochen hattest, dieser Gleichsetzung, habe ich denn jetzt zu viel Arbeitskraft verausgabt, was ist denn genau jetzt, was. Welches andere Arbeitsmantel tauscht sich nur genau aus? Das lässt alles leicht übersehen, dass dass es um ein qualitatives Verhältnis geht, nämlich es wird eine qualitative Gleichsetzung von abstrakt menschlicher Arbeit erstmal vollzogen. Das wird aber leicht vergessen oder übersehen oder gar nicht erst erkannt. So dass es so scheint, schon Vorwegnahme von diesem Fetischcharakter, als ob von Natur, von ihrer Naturkörperlichkeit sich die ganz verschiedenen Warenarten austauschen würden. Das ist da auch schon angelegt. Und im zweiten Abschnitt über das Wert, das war das Gleichheitsverhältnis, dann über das Wertverhältnis, das damit performiert wird oder eben realisiert wird, stellt er einfach fest, dass beides Werte sind als Dinge von derselben Substanz und dass ihr Wertsein sich jeweils ausdrückt in einem Verhältnis, worin eine andere Warenart als ihr Wesensgleiches gilt. Also hier nicht das, das Qualitative, sondern das Wesensgleiche. Das ist auch eine schwierige Kategorie. Mir auch nicht so klar an der Stelle, warum ich das so kritisch. Wichtig ist es jetzt nochmal von der Seite her der Wesensgleichheit zu entwickeln, das Wertverhältnis. Dann kommt dritter Abschnitt für die relative Wertform, dieser Gehalt der im Wertverhältnis enthaltenen relativen Wertform. Da macht ihr vor allem nochmal darauf aufmerksam, dass die qualitativen Bestimmtheit. Ja, dass der qualitative Gehalt der Wertform, die im Wertverhältnis enthalten ist, eine gelernte abstrakte menschliche Arbeit, also als gelernte abstrakte menschliche Arbeit bezeichnet werden könnte, das ist eine Metapher dieser gelernte, weil eben von dem konkreten Charakter der in ihm enthaltenen, diesem Produkt enthaltenen Arbeit abstrahiert wird und die Arbeit hier nur als Vorausgabe menschlicher Arbeitskraft überhaupt zählt. Warum ist das jetzt keine Wiederholung, sondern eine Zuspitzung? Ist mir jetzt im Moment nicht klar, da bin ich jetzt auch gerade schwimmen bei dieser Zusammenfassung. Nochmal der Ausdruck, aber als Wert ist die Leinwand Galerte derselben menschlichen Arbeit innerhalb dieses Verhältnisses repräsentiert, also der Körper rockt die der Leinwand mit dem gemeinschaftlichen Wertsubstanz, das heißt menschliche Arbeit. Innerhalb dieses Verhältnisses gilt also der Rock nur als Gestalt von Wert, daher auch als Wertgestalt der Leinwand, als ziemliche Erscheinungsform des Leinwandwerts. Und so wird vermittelst des Wertverhältnisses der Wert einer Ware im Gebrauchswert einer anderen Ware ausgedrückt. Also ich komme mit diesem Abschnitt qualitativer Gehalt jetzt schon nicht mehr ganz zurecht, wie ihr merkt. Dem wird dann konfrontiert die quantitative Bestimmtheit der im Wertverhältnis enthaltenen relativen Wertform, wo es drauf ankommt.
Aber bei diesem Teil wird doch nur gesagt, dass es auf die Arbeit reduziert wird. Das ist doch neu, oder? Das kam doch vorher nicht rein. Also insofern ist es doch viel wichtiger.
Also die Substanz der Arbeit hatte er schon vor diesem Anhang.
Man muss ja auch sagen, der Anhang ist wie 1.3 von dem, also in MEW 23, das habe ich am Anfang auch nicht, oder ist mir das auch entfallen, also wir sind, das ist praktisch nur eine Alternativfassung oder eine Hilfe zu dem dritten Abschnitt des ersten Kapitels. Das heißt, im Prinzip ist das schon entwickelt. Also
ja gut, aber im Anhang nicht.
Ja, aber der Anhang ist ja tatsächlich nur eine Alternativfassung, natürlich ist im Anhang nicht entwickelt, weil der Anhang die ersten beiden Sachen auslässt, aber eigentlich wenn das nur eine Alternativfassung zu dem, was in MEW 23 der dritte Abschnitt von diesem ersten Kapitel ist, dann ist es praktisch schon vorausgesetzt, dass wir wissen, dass es reduziert ist an abstrakt menschliche Arbeit.
Also das ist nicht als Anhang zu lesen, sondern also das gibt ja den Hinweis da auf Seite so und so viel. Also alle, die jetzt dann nicht so fit sind mit Dialektik, die sollen stattdessen, statt jetzt hier an der Stelle weiterzulesen, den Anhang weiterlesen. Am Ende steht dann ja auch, jetzt können wir weiterlesen auf dann noch eine spätere Seite. Also deswegen ist es eigentlich schon entwickelt am Anfang.
Aber das würde mich überzeugen, ob es nur schon entwickelt wurde oder nicht. Es ist in dieser Darstellung hier das Novum, nicht? Also, dass hier rausgearbeitet wird.
Ich würde auch sagen, das gehört zur Vollständigkeit von diesem bisschen schematischen Vorgehen.
Ja, das hat mir dann auf die Sprünge geholfen jetzt. Ja. Das tatsächlich in dieser Galerte, was ja auch ganz markanter metaphorischer Ausdruck oder Hilfsbegriff für diesen qualitativen Gehalt ist, dass es darauf hier ankommt. Und dass die quantitative Bestimmtheit als nächstes herausgearbeitet wird, hier in der relativen Wertform. Die quantitative Bestimmtheit, das leuchtet ja eher ein. Es geht ja eben nicht nur um Wert überhaupt, das heißt Galerte schlechthin menschliche Arbeit, sondern es geht um dieses Maß, die Größe dieser Galerte, bestimmte Größe, also ein bestimmtes Quantum menschlicher Arbeit, die sich in dieser jeweiligen Warenart vergegenständigt hat. Und so ist also ein bestimmtes Quantum dieses Wertkörpers, ein Rock, nicht ein Dutzend und so weiter, soweit in einem Rock gerade so viel Wertsubstanz oder menschliche Arbeit steckt, als in 20 Ellen Leinwand.
Dann ich kann man, ja. Eine Frage zu dem Rock stellen und dieser Metapher Rock und Leinwand oder Beispiel, hat das irgendwas zu bedeuten, weil die Leinwand, also der Rock besteht ja aus Leinwand. Ist das auch so ein Hinweis auf diese multiplizierte Arbeit?
Nee, eher denke ich ein Hinweis auf, also diesen Verarbeitungsprozess. Leinwand wird verarbeitet zu so einem Rock. Das ist ja sozusagen Rohprodukt, diese Leinwand. Ja. Kannst du ja im Körper wickeln und so. Also wenn du den Rock, wenn du richtiges Leinwand brauchst, musst du die Arbeit in Leinwand reinstecken, brauchst du Produktionsmittel. All das geht ein, dann ist der Rock draußen. Und da ist augenfällig das ist vielleicht augenfälliger, also ein Beispiel, ich habe das also auch immer mal, wollte ich mir überlegen, habe ich mir aber nie überlegt, bis du es jetzt auch fragst, warum wir das eigentlich nehmen, weil es mich auch irritiert hat. So eine große Verschiedenheit ist das ja scheinbar nicht, ne? Wahngründlich. Aber es ist eben genau der Arbeitsprozess da in der Tat, die Unterschiedlichkeit im Maß der Arbeit beispielsweise, dass du ein viel größeres Quantum von Leinwand brauchst als von Rock. Das ist dadurch augenfällig.
Ja gut, ich könnte mir einmal vorstellen, weil auch durch, weiß nicht, also Ausschuss oder sowas, ja, also dass man nämlich ganz die ganze Reflexion ist, ja. Aber klar, dass es halt eben diese Verarbeitung ist, ne? Dass der Rock, dass nicht 20 Röcke bekommen kann für 20 Leinwand. Mhm.
Ja, aber
wenn wiederum der Wert der Röcke. Das ist ja diese Sache, ne? Wenn diese Werte Röcke fällt oder wenn die Werte Leinwand steigt.
Aber ich glaube, das hat keinen tieferen Hintergrund. Da müsst ihr erst einmal plausibel nennen, die Reform.
Einfach so. Also, ich dachte, der steckt irgendwie noch in eine andere.
Da gibt es auch Untersuchungen, Abgaben, wo es nicht ausgeblieben ist, ja, die Situation oder sowas. Aber es ist eher spekulativ.
Weil er ein Stelle weitermacht mit Ware A und Ware B, das ist ja eigentlich viel universeller als jetzt ein Rock und ein Leinwand.
Erstmal an mit einem Beispiel, und dann später noch Leinwand, die noch andere Sachen dazu.
Ich dachte, das wäre jetzt auch noch ein Hinweis auf so ein.
Genauso wie die Polster und das Haus von Aristoteles zum Beispiel.
Ja, stimmt. Ja, der ist sogar noch, der passt ja dann überhaupt nicht. Also. Ja, dann kannst du ja nicht, und die Polster kannst du ja kein Haus machen.
Ja, gut. Ja, ich habe das ja vorher gesagt, die er da
gedacht. Dann stellt sie jetzt fest, dass das stimmt.
Ja, also das ist sehr, also sehr auf den auf die Warenkörper fixiert. Das muss ich zugeben. Okay, also das ist sozusagen nicht Marxens Ding so sehr. Ja, das hat er ja beiseite geschoben mit dem warenkörperlichen Bereich. Und ob er sich jetzt zu diesen Beispielen, die er wählt, noch was gedacht hat oder dass er unbewusst gewählt hat, ist sei dahingestellt. Jetzt geht es bei
ja, dem. Ja. Es gibt ja noch dieses Beispiel dann mit dem, dass der Rock auch dem Mensch, den er trägt, mehr Wert verleiht.
Ja, das kommt dann.
Das könnte ja auch vielleicht auch ein Hinweis sein, dass es in diesem ganzen Universum Statussymbolik und sowas. Ich weiß nicht, ich kann nicht mit 20 L Leinwand kann ich glaube nicht so viel. Das ist nicht so hohe Statussymbolik wie so ein kleiner Rock. Weil er ja weiterverarbeitet worden ist.
Also Marx spielt auf jeden Fall auch mit diesen Sachen, gerade mit dem König und dann hat das neue Kleider und diese ganzen Anspielungen von Marx. Die macht ja,
jetzt kommt darauf an, wie viel Arbeit in der Sache angehäuft worden ist. Okay.
Also momentan kann ich deine Überlegung jetzt nicht mehr
freuen.
Mit der Anhäufung von Arbeit. Also bei dem Beispiel von.
Ich sag jetzt eine ganz Uhr oder sowas, die ein ganz feines Zahnwerk hat oder Räderwerk, dann ist viel, ist ja wohl viel, erscheint ja viel wertvoller als, sagen wir mal, die gleiche Arbeitsquanta in Holz oder sowas, ja. Weil es auch viel konzentrierter ist.
Was denn? Das sind Kategorien, die nutzen wir jetzt nicht. Viel konzentrierter. Also, ich finde, wir kommen jetzt ein bisschen zu weit weg von diesem Text.
Ja.
Das macht es erstens schwierig zu folgen. Ja. Auch ist so eine Verbindlichkeit oder so, jetzt, wenn du die Frage ist, was ist der Wert, macht das also irgendwie praktisch unmöglich, jetzt verbindlich im Text auch was inhaltlich zu diskutieren, auch wenn das. Interessante Fragen sind jetzt also gerade die Gebrauchswertseiten, was wir vorhin schon hatten, dass die als Ware existieren, wie verändert das den Gebrauchswert oder so. Ich glaube, man muss das jetzt tatsächlich, und Marx hat das nicht einfach, weil es nicht sein Ding war oder so, sondern weil es systematisch erstmal so ausgeblendet werden musste, erstmal nicht getan. Und da kann man vielleicht, wenn man alle drei Bände des Kapital gelesen hat, kann man darauf zurückkommen oder so. Das ist vielleicht auch etwas überzogen, aber man hat dann, man macht das von einem anderen Hintergrund und kriegt auch nicht mehr so viel durcheinander. Oder ist die Gefahr nicht mehr so groß, alles zusammenzuwerfen und wieder so in dieses Alltagsdenken zurückzufallen, wo das alles einen großen Brei bildet und ständig mit verschiedenen Wert- oder Begriffen operiert wird, einmal dem Alltagsverständnis. Verständlichen und so, und deshalb würde ich vorschlagen, doch noch diesen Abschnitt jetzt zu Ende zu machen und das vielleicht noch zu diskutieren.
Ja, ich versuche das mal gerade durchzuziehen, entlang eigentlich nur der Überschriften, dass wir nochmal die Struktur vor Augen kommen. Nachdem er diese quantitative Bestimmtheit in den Wertverhältnissen enthalten, der relative Wertform entwickelt hat, geht er dann aufs Ganze der relativen Wertform und stellt fest, dass der Wert der Ware erstens eine von ihrem eigenen Gebrauchswert unterschiedene Form erhält, durch das Verhältnis der Gleichheit, wird ein anderer sinnlich von den unterschiedlichen Warenkörper zum Spiegel, hier kommt es mit dem Wert Spiegel rein, zum Spiegel ihres eigenen Wertseins, zu ihrer eigenen Wertgestalt, so gewinnt sie eine selbstständige Wertform. Und zweitens, als Wert von bestimmter Größe, als bestimmte Wertgröße ist sie quantitativ gemessen, durch das quantitativ bestimmte Verhältnis oder die Proportion, worin ihr der andere Warenkörper gleichgesetzt ist. Das war jetzt nur noch mal die Zusammenfassung zum Ganzen der relativen Wertform, diesen beiden Bestimmungen von Quantität und Qualität. Und dann geht ihr zur, das war also die Entwicklung der relativen Wertform,
Man geht ja zur Äquivalentform über und kommt zu erstens der Form der unmittelbaren Austauschbarkeit, die hier hergestellt wird oder gegeben ist als die spezifische Leistung der Äquivalentform, auch relativ kompliziert formuliert. Das Gelten spielt hier die Hauptrolle. Ein Warenkörper ist unmittelbar austauschbar mit anderer Ware, soweit seine unmittelbare Form, das heißt seine eigene Körper- oder Naturalform, anderer Ware gegenüber Wert vorstellt, darstellt oder als Wertgestalt gilt. Also es ist eine Belehnung die mit einer solchen Rolle, die einer bestimmten unmittelbaren körperlichen Form, Naturalform, also einem Gebrauchswertkörper, verliehen wird durch die Menschen. Wieder kommen da die Hüter der Waren, die ihnen eigentlich ihre Stelle in dem Wert- und Warenverhältnis geben, auch als Dinge, als Wertding, da kommen also diese Menschen, die Hüter der Waren, wieder ins Spiel. Sie stellen das vor und sie geben ihnen eine Geltung dieser Wertgestalt, oder sie geben ihnen die Geltung als Wertgestalt, genau genommen. Diese Eigenschaft besitzt also der Rock im Wertverhältnis zu dem anderen, zur Leinwand in dem Fall. Und dieser Tatbestand, den Marx so zuspitzt, sie braucht also nicht erst eine von ihrer unmittelbaren Naturalform unterschiedene Form anzunehmen. Steht im Gegensatz zu dem, was er oben unter das Ganze der relativen Wertform zusammengefasst hat. Durch den relativen Wertausdruck erhält der Wert der Ware eine von ihrem eigenen Gebrauchswert unterschiedene Form. Und hier in der Äquivalentform braucht sie also nicht eine von ihrer unmittelbaren Naturalform verschiedene Form anzunehmen. Das ist nochmal zugespitzt der Gegensatz zwischen relativer Wertform und Äquivalentform. Damit ist auch eine gewisse Beliebigkeit von Marx aufgewiesen, der Naturalform, die dazu führt, dass schon mal im Vorgriff, dass auch diese Rolle als das, was später als Geld entwickelt wird, von jeder Ware, die sich in der Äquivalentformrolle steht, auch vollführt werden kann. Und darauf kommt er auch in dem nächsten Abschnitt. Quantitative Bestimmtheit ist nicht enthalten in der Äquivalentform. Da arbeitet er sozusagen überraschend für den Augenschein, für den Common Sense heraus, dass es gar nicht in erster Linie bei der Äquivalentform um eine quantitative Bestimmtheit, einen quantitativen Vorgang handelt. Also nicht handelt, sondern dass das Wesentliche bei der Äquivalentform ihre Funktion ist, diese Unmittelbarkeit der Austauschbarkeit mit einer anderen Warenart zu ermöglichen. Und er schließt, wir können diese Formel 20 L Leinwand gleich ein Rock oder 20 L Leinwand sind ein Rock wert, auch so ausdrücken, 20 Ellen Leinwand und ein Rock sind Äquivalente, oder das heißt, beide sind gleich große Werte. Hier drücken wir nicht den Wert irgendeiner der beiden Waren in den Gebrauchswert der anderen aus. Keine der beiden Waren wird da in Äquivalentform gesetzt, sondern Äquivalent bedeutet hier nur Größengleiches, nachdem beide Dinge vorher in unserem Kopf stillschweigend auf die Abstraktion Wert reduziert worden sind. Das heißt, die Wertform wird mit Wert immer wieder verwechselt. Das ist vielleicht eine der deutlichsten Stellen, wenn auch der schwierigsten, spitzfindigsten, genauesten, die klar macht, warum Wertformanalyse nicht dasselbe wie, sagen wir mal, Wert oder Wertkritik ist, sondern dass das eine Auflösung des Phänomens Wert ist. Und nun kommt er zu den Eigentümlichkeiten der Äquivalentform. Das sind bei ihm vier Eigentümlichkeiten. Nur ganz kurz, auch nach den Überschriften. Die erste Eigentümlichkeit
ist die, der Gebrauchswert wird zur Erscheinungsform seines Gegenteils des Werts. Das leuchtet nach allem, was wir entwickelt haben, unmittelbar jetzt ein. Wenn es da keinen Widerspruch gibt. Zweite Eigentümlichkeit der Äquivalentform, die konkrete Arbeit wird zur Erscheinungsform ihres Gegenteils abstrakt menschlicher Arbeit. Und die dritte Eigentümlichkeit, dass Privatarbeit zur Form ihres Gegenteils zur Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form wird. Also wieder ein Formwechsel, also ein Widerspruch zwischen diesen Formen innerhalb der Äquivalentform. Und mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, da müssen wir noch wieder reingehen auf dem Aristoteles-Beispiel, wo er das ausführt, und würde vorschlagen, dass wir jetzt im Anschluss an das Aristoteles-Beispiel, das hatten wir letztes Mal schon gelesen, aber dass wir da nochmal reingehen, nochmal lesen, diesen Abschnitt Delta, die vierte Eigentümlichkeit der Äquivalentform. Und da haben wir es mit dem Fetischismus der wahren Form als zu tun. Das wäre so mein Vorschlag. Also, ich weiß, keine Glanzleistung, das so zusammenzukriegen, aber so ein bisschen mühsames Rumpeln zeigt nur, wie eigentlich immer wieder diese Fähigkeiten durchgehen müsste, um überhaupt rauszukriegen, worauf es jeweils von einer bestimmten Perspektive her im gesellschaftlichen Handeln ankommt. Und was implizit dadurch für falsche Vorstellungen auch betroffen oder erklärt auch wird.